SWR 2 Forum. Die Höhle von Lascaux. Kann die Kopie das Original ersetzen? Und nicht nur in diesem Fall, also bei einem steinzeitlichen Artefakt, sondern generell und überhaupt. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Und bevor wir in die kulturkritische und kunsttheoretische Diskussion einsteigen, will ich ein paar Worte zu Lascaux sagen. Das ist ein Ort in Südfrankreich, im Périgord, einer Gegend, die für Trüffel- und Gänsestopfleber berühmt ist. Und dort wurde vor 76 Jahren mittlerweile eine Höhle entdeckt, die eindrucksvolle Zeichnungen von Tieren, zum Beispiel von Auerochsen, von Wildpferden und Steinböcken enthält. Wie alt diese Zeichnungen sind, weiß man nicht genau. Die wissenschaftlichen Schätzungen liegen zwischen 17.000 und 38.000 Jahren. Sie sind auf alle Fälle die frühesten Kunstwerke, die wir auf der Erde kennen. Und diese Kunstwerke hatten in den letzten 76 Jahren ein schreckliches Schicksal. Nachdem die sensationelle Höhle 1948 für die Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde, breiteten sich Bakterien und Schimmelpilze aus und richteten enormen Schaden an. Deswegen wurde der Ort 1963 fürs Publikum gesperrt. Seit 8 Jahren dürfen selbst Wissenschaftler nicht mehr ohne weiteres hinein. Und nun gibt es aber mittlerweile Techniken und Materialien, mit denen man jede beliebige Oberfläche absolut wirklichkeitsgetreu nachbilden kann. Man scannt das Original in einen Computer ein und lässt sich dann von einem 3D-Drucker eine Kopie aus Kunststoff formen. Genau das wurde mit dem Wunderwerk von Lascaux gemacht. Die Höhle von Lascaux wurde zur Hülle von Lascaux, abwaschbar, begehbar und fast unzerstörbar und somit eine ideale Touristenattraktion. Nächsten Donnerstag, am 15. Dezember, wird die Plastikversion eröffnet. Lars Blunk, Professor für Kunstgeschichte an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Stellen wir uns mal vor, so etwas würde mit der Mona Lisa gemacht. Und es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass der Louvre schon lange nicht mehr das Original des Gemäldes von Leonardo da Vinci hinter Panzerglas zeigt, sondern eine super gute Kopie. Was, Herr Blunk, würde es ausmachen, wenn es so wäre?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich nehme an, dass die touristischen Zuströme, die wir alle kennen von der Salle d'Etat, die vielen Japaner, Asiaten, die dort fotografieren, dass sie rapide abnehmen würden, weil wir alle immer noch an die Bandkraft des Originals glauben, ihr in gewisser Weise auch verfallen sind, nach Paris reisen, um die Mona Lisa zu sehen. Ob das richtig gut falsch ist, ist eine andere Frage. Aber ich würde annehmen, dass die Mona Lisa, die dann nicht mehr die Mona Lisa wäre, sondern eine Kopie der Mona Lisa, schnell und rasch an Bandkraft verlieren würde.
Die Kunstgeschichte ist ja voll von Beispielen dafür, dass Werke kopiert werden, um jemanden zu betrügen. Das ist ja der klassische Bereich der Fälschungen. Aber um nochmal auf das Faksimile der Höhle von Lascaux zurückzukommen, hier geht es ja nicht um Betrug, es wird ja nicht verheimlicht, dass es sich um eine Kopie handelt. Professor Reinhold Schmücker, Sie lehren Philosophie an der Uni Münster und Sie haben sich speziell mit der Ethik des Kopierens beschäftigt. Wir haben es da ja auch mit normativen Fragen zu tun. Wann ist es okay, Echtes nachzuahmen?
Ich würde umgekehrt fragen, die Kernfrage muss lauten, wann ist es nicht okay? Ein Problem ist, dass wir heute sehr oft so fragen, wie Sie gerade gefragt haben. Ich glaube, das Spannende an Kopien wie Lascaux ist, dass es sich hier um Kopien handelt, die im Einverständnis angefertigt wurden und jedenfalls nicht um Fälschungen, die mit der Absicht, jemanden zu betrügen, angefertigt wurden. Die Frage, soll man kopieren wie in Lascaux, ist das womöglich aus anderen Gründen ethisch verwerflich? Nun, ich würde sagen, hier überhaupt nicht. Und bei neueren Kunstwerken kommt die Frage ja nur deshalb auf, weil es Urheber gibt, die sich möglicherweise in Rechten betrogen sehen könnten. Aber ansonsten muss man ja sagen, es ist wunderbar, dass wir kopieren und Substitutkopien, wie wir sie hier in Lascaux haben, sind ja auch in der Kunstgeschichte nichts Neues. Zum Glück, dadurch besteht die Möglichkeit, dass viele Menschen so ausgezeichnete Kunstwerke zu Gesicht bekommen können, wenn auch in einer Kopie. Aber ich sag mal, was macht das schon? Darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Und insofern muss ich sagen, ich finde das sehr spannend in Lascaux und ich begrüße eigentlich diese Art von Kopien.
Ich bin ja gespannt, wie lange Sie diese Trennung in okay und nicht okay je nach der Absicht, die dahinter steht, durchhalten können. Denn wir werden wahrscheinlich im Laufe der Sendung auch merken, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen. Wir sind ja alle mit Faksimiles groß geworden. Wenn man ein Kunstbuch anschaut, dann sind da Abbildungen drin von Kunstwerken. Und es ist ja klar, dass es Abbildungen sind, oft auch ziemlich schlechte, aus Kostengründen vielleicht bloß in Schwarz-Weiß. Also die Unterscheidung zwischen Original und Kopie ist da natürlich kein Problem. Aber, und nun wende ich mich an den Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich in Leipzig. Herr Ulrich, was, wenn die Kopiertechnik so gut wird, dass man Original und Kopie einfach nicht mehr unterscheiden kann?
Ist die Frage, ob das jemals möglich sein wird. Man glaubt zwar vielleicht in dem Moment, wo ein Faksimile entsteht, es sei wirklich perfekt 1:1 dem Vorbild entsprechend, wird aber dann doch vermutlich 1-2 Generationen später feststellen, dass ja ein bestimmter ästhetischer Code leitend war, der sozusagen zu diesem Eindruck geführt hat, der sich dann aber verändert, sodass man eben doch wieder Differenzen merkt. Es gibt ja auch sozusagen eindrucksvolle Geschichten von Kunstfälschungen, wo die jeweiligen Zeitgenossen der Fälscher überhaupt nicht in der Lage waren, das als Fälschung zu entpuppen. Und 2 Generationen später wundern sich alle, wie überhaupt jemals der Glauben aufkommen könnte. Bei dieser Fälschung handelt es sich um ein Original. Berühmtester Fall ist hier der Vermeer-Fälscher van Meegeren gewesen. Und bei so Faksimiles ist es sicher auch so, gerade auch wenn sie digital entstehen, das sind ja auch letztlich bestimmte so ein Bildprogramme, die hier ablaufen. Und wenn ein neues Programm auf den Markt kommt, wird auch ein Faksimile wieder anders aussehen.
Haben wir es eigentlich mit der Nervosität, die wir jetzt hier anhand von Kunstwerken diskutieren, mit einer Abart von Cloning zu tun?
Ja, das haben wir vielleicht schon, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob die Nervosität angebracht ist. Angenommen, es ist tatsächlich so möglich, dass man ein Kunstwerk beliebig oft reproduzieren kann, dann ist ja eigentlich nichts anderes passiert, als dass bildende Kunst denselben Status erreicht haben würde wie Musik oder Literatur etwa das schon längst haben. Ich kann mir dasselbe Musikstück auf 100.000 Tonträgern besorgen oder ich kann natürlich auch denselben Text in vielen Versionen lesen und das ist immer derselbe Text. Und dann wäre das eben bezogen auf bildende Kunst auch so. Das würde natürlich den Kunstmarkt durcheinanderwirbeln, das würde den ganzen Kunstbetrieb sehr verändern. Aber es wäre vielleicht sogar letztlich eher eine große emanzipatorische Leistung, weil dann bildende Kunst genauso allgemein verfügbar wäre und nicht nur einer kleinen Elite zugänglich wäre, die die Originale besitzt, wie das eben mit anderen Kunstgattungen auch der Fall wäre.
Ich denke, die Originale werden sich natürlich nicht als Originale ersetzen lassen. Das muss man ja auch auseinanderhalten. Das Originalmanuskript oder ein Einzelding mit einer bestimmten Geschichte, das bleibt natürlich dieses Ding. Aber wenn uns ein Kunstwerk interessiert, dann interessiert uns ja etwas, was möglicherweise von diesem Einzelding ablösbar ist. Insofern nämlich, als dieses Einzelding nur eine Manifestation dieses Werks ist, auch wenn es die originale Manifestation ist. So ist es jedenfalls bei allen literarischen Werken. Und wie Wolfgang Ulrich gerade gesagt hat, in der Tat, wenn die Reproduktionstechniken solche Fortschritte machen, dass wir diese Situation auch in Bezug auf Gemälde bekommen, dann finde ich erst einmal daran nichts auszusetzen. Wie in Lascaux wird das dazu führen, dass der Zugang viel mehr Menschen möglich ist. Ich meine, Lascaux ist noch ein Sonderfall, denn da wird ja gewissermaßen diese Auratisierung noch mit reproduziert. Aber ich meine, ein anderer Fall ist ja die Kopie des berühmten Veronese-Gemäldes Die Hochzeit von Kana, die man für den originalen Ort an der Stirnseite des Refektoriums von San Giorgio Maggiore in Venedig angefertigt hat, weil das Original, das ja im Louvre hängt, 1797 von den napoleonischen Truppen geklaut und, wie man sagen muss, dabei auch ziemlich übel zugerichtet wurde, ein bisschen abgeschnitten, damit man es besser auf dem Schiff transportieren konnte und so. Und für den originalen Ort, weil die Rückgabe, die von den Franzosen immer wieder abgelehnt wurde, hat man dann jetzt in Venedig eine Kopie herstellen lassen von der madrilenischen Firma Factum Arte. Ich habe mir die auch im Original, nämlich die Kopie, angeguckt und muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Man hat doch, wenn man davor steht, das Gefühl, diejenigen Journalisten, die so in der Überwältigung durch diese gigantische Kopie am originalen Ort in den ersten Berichten danach geschrieben haben, dass, ich sage jetzt mal, das Originalexemplar, was im Louvre ist, das ist gar nicht mehr das Original, denn das ist sozusagen am falschen Ort und es hat auch sogar Fehler, die man bei der Kopie weggerechnet hat. Fehler der Art, dass es eben die Male der Beschädigung durch die Truppen des Napoleon trägt und die haben die perfekt Kunstwerke reproduzieren könnenden Leute gewissermaßen weggerechnet und bei der Erzeugung der Kopie beseitigt.
Also die Kopie übertrifft das Original. Das, ja?
Den Fall haben wir interessanter, in der Kunstgeschichte häufig. Und das ist ja auch gerade ein Aspekt am Kopieren, der meines Erachtens heute in der Diskussion wirklich zu kurz kommt. Wir müssen und sollten oft ja auch deshalb Kopien mit großer Hochachtung begegnen. Die sind einfach auch so spannend, weil die Kopie bietet die Möglichkeit, etwas zu verbessern, also eine verbesserte Version. Dadurch tragen Kopien eben auch dazu bei, dass es sowas gibt wie Fortschritt. Ein Aspekt, der im Moment angesichts dessen, was Lars Blunk vorhin die Bannkraft des Originals genannt hat, etwas ins Hintertreffen gerät.
Wobei gerade, mal ganz kurz bei dem Beispiel von Veronese zu verweilen, die Hochzeit von Cana, dieses Gemälde, das Sie, Herr Schmücke, angesprochen haben, ein Teil dieser fabelhaften Wirkung der Kopie am originalen Ort auch durch den Ort selbst erzeugt wird, also in San Giorgio Maggiore, wo das Licht also richtig fällt, richtig in dem Sinne, dass es also auf dem Bild der äußeren Wirklichkeit des Gebäudes und der Umgebung entspricht. Sie hatten, und ich wollte mir eigentlich hier so ein Buzzer, so ein Düt hinmachen, damit ich, wenn das Wort Aura einmal fällt, sagen kann, jetzt sind wir soweit, ungefähr nach einer Viertelstunde. Sie sprachen von Auratisierung und Herr Blunk hat vorhin schon mal Bannkraft gesagt. Das geht schon ein bisschen in die Richtung. Wir müssen ganz kurz sagen, das Wort Aura ist in die Kunsttheorie gekommen durch Walter Benjamin in seinem berühmten Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und da gibt's einen Satz und ich bitte Sie jetzt, ihn mir einfach zu erklären. Er sagt nämlich, die Aura ist die Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was sie hervorruft. Was um Himmels Willen ist gemeint?
Ich habe Benjamin immer so verstanden, dass man die Aura in einem dialektischen Verhältnis zu seinem Begriff der Spur verstehen muss. Man kann sich das relativ einfach, denke ich, verbildlichen bei einem Abdruck im Schnee. Da ist eine Nähe, nämlich der Spurabdruck eines Fußes, aber das, was diese Spur hinterlassen hat, ist in die Ferne gerückt. Und die Aura ist gewissermaßen genau der Umkehreffekt. Und Benjamin sagt, in der Aura bemächtigen sich die Dinge unserer. Nämlich etwas, was fern erscheint, so nah es auch ist. Nehmen Sie bei der Mona Lisa, das Beispiel hatten Sie aufgerufen, Herr Müller-Ulrich, dass das Bild ja relativ nah uns ist, auch wenn wir auf 7,50 Meter auf Entfernung gehalten werden von Abstandsträger oder von den ganzen Besuchern, die vor uns stehen. Aber es ist etwas präsent, das Material, das Bild ist direkt vor unseren Augen und doch entfaltet sich eine unglaubliche Entfernung. Benjamin spricht auch vom Hier und Jetzt des Kunstwerks, sein einmaliges Dasein nennt er das, an dem sich die Geschichte vollzog, der es im Laufe seines Bestehens unterworfen gewesen ist. Ich würde annehmen, dass Benjamin mit der Aura auch die Historizität eines Kunstwerks nennt. Es ist nicht nur der materielle Bestand, der eben auch reproduzierbar, kopierbar ist, sondern es ist etwas, was sich in diese Materialität eingeschrieben hat, nämlich die historische Verlaufsbahn. Und die scheint gewissermaßen auf in diesem Kunstwerk. Das ist kein Effekt von Scheinwerfern, die ich jetzt anstelle, oder von Temperatur, von Atmosphäre, sondern es ist ein Überschuss, der sich in der ästhetischen Erfahrung eines Kunstwerks in mir erzeugen kann, den ich dann projiziere auf das Kunstwerk.
Ich finde das einen sehr wichtigen Hinweis, diesen Hinweis auf die Historizität, den Sie da geben. Ich muss ja gestehen, ich habe diesen Satz bei Benjamin eigentlich immer nicht verstanden. Und Benjamin,
da stehen Sie nicht alleine.
Benjamin erläutert ihn dann ja auch noch durch Hinweise auf so Attribute wie Unnahbarkeit, Echtheit, Einmaligkeit. Na gut, auf die letzten beiden kann man sich noch einen Reim machen. Und was Unnahbarkeit meinen könnte, das ist vielleicht tatsächlich das, was Sie, Herr Blunk, jetzt mit Historizität die Spur einer Geschichte tragen gemeint hat. Und das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt. an dem wir uns auch klar machen können, dass wir einem Aberglauben an etwas, was Aura heißt, nicht allzu intensiv anhängen sollten, auch wenn das zum Geschäftsmodell von Galeristen gehört. Denn ich meine, uns interessiert ja an einem Kunstwerk eigentlich, außer vielleicht, wenn wir Kunsthistoriker sind, nicht die Spur, nicht die Male seiner Abnutzung, sondern uns interessiert ja das Werk als solches. Nicht, wenn ich eine gebrauchte Lampe kaufe aus den 60er Jahren, die Spuren ihrer Abnutzung hat, dann freue ich mich, wenn die bei mir als, heute nennt man das Vintage-Objekt, an der Decke hängt. Und ich freue mich über diese Lampe. Mich interessieren auch eigentlich gar nicht irgendwelche ganz minimalen Rostpartikel und Spuren ihrer Geschichte, die sie vielleicht in irgendeiner anderen Wohnung mal erhalten hat. Und so ist es, glaube ich, bei der Kunst auch.
Ich würde auch noch mal versuchen, meine Lesart von Benjamin ins Spiel bringen, wo noch mal ein anderer Aspekt vielleicht eine Rolle spielt. Er gibt eigentlich interessanterweise nur ein einziges Beispiel für Aura, und das ist gerade kein Kunstwerk, sondern ein Naturerlebnis. Also etwas, wo es nicht um ein Original geht, sondern um eine bestimmte Stimmung eines Astes in einem bestimmten Licht, den man im Wind wahrnimmt. Also wo viel deutlicher wird an diesem Beispiel, es geht hier um einen unverfügbaren Moment. Etwas, was man als Moment, als Erfahrung nicht beliebig reproduzieren kann. Das ist eine glückliche Konstellation. Die alten Griechen hätten vielleicht gesagt, ein Kairos, ein Glücksmoment, den man erfährt mit etwas und den man natürlich viel schwerer erfahren kann, wenn dieselbe Sache 100.000-fach identisch auf der Welt ist. Und natürlich viel leichter erfahren kann und viel eher als Glück empfindet, wenn es etwas Seltenes oder gar etwas Einmaliges ist. Aber tatsächlich würde ich sagen, um auf das sehr schöne Veronese-Beispiel zurückzukommen, vermutlich ist es einfacher, jetzt in San Giorgio Maggiore, wo diese Faksimile hängt, am originalen Ort, so ein auratisches Erlebnis zu haben, wenn man vielleicht im richtigen Moment kommt, wo das Licht gerade so in den Raum fällt, dass man tatsächlich verstehen kann, auch wie sich Gemälde und Architektur aufeinander beziehen. Wenn man vielleicht dann noch das Glück hat, tatsächlich auch unter dem Gemälde essen und trinken zu können und das den ganzen Abend zu erleben und auch in einem anderen Bewusstseinszustand nochmal zu erleben, dann hat das vielleicht eine Einmaligkeit viel eher, als wenn ich vor dem sogenannten Original stehe im Louvre und das innerhalb eines touristischen Programms absolviere. Deshalb glaube ich, ist der Aura-Begriff viel weniger an den Originalbegriff gebunden, als man das oft vermuten mag.
Ja, dafür spricht auch das einzige mir bekannte Beispiel, glaube ich, aus der Kunst. Er sagt ja, die späten Bilder van Goghs, die nennt er sozusagen ja im Zusammenhang mit echter Aura. Und da geht es nicht um Original in dem Sinn, sondern um die Ausstrahlung der Bilder als solche. Also wo er dann auch auf Kunst eingeht, kommt er eigentlich genau auf Ihr Fazit, Herr Ulrich, zurück, denke ich.
Im Grunde würde ich auch lieber die Diskussion um das Verhältnis von Original und Kopie entkoppeln von dieser problematischen Diskussion, was ist Aura, ist ja ein Inszenierungseffekt, ist ja ein Effekt aus dem Kunstwerk heraus. Ich glaube, da kommen wir auf ganz schwieriges Terrain, wenn man den Begriff außen vor lässt und sich genauer fragt, wie verhält sich eigentlich das, was wir problematischerweise Original nennen, zu dem, was wir nicht minder problematischerweise Kopien zueinander, sind wir, glaube ich, gut beraten, diesen schillernden Begriff der Aura außen vor zu lassen und das auf eine andere Art und Weise nüchterner zu betrachten.
Ja, das finde ich auch gut. Auch da kann man nochmal an das Veronese-Beispiel anknüpfen. Herr Schmücker, Sie hatten schon sehr schön ausgeführt, in dem Faksimile sollen die Schäden zum Beispiel wieder kompensiert wurden, die dem Original zugefügt wurden. Also eigentlich die Kopie einen vollständigeren und in dem Sinn originaleren Anblick bietet als das Original. Und tatsächlich war ja auch ganz lange in der Geschichte der Kunst es so, dass man, denken Sie an die Renaissance, wo die Essenz des Kunstwerks im Disegno gesehen wurde, im Entwurf gesehen wurde. Und die Frage war, wo stellt sich der Entwurf eines Gemäldes oder eines Kunstwerks am besten dar? Wo kann man den Geist des Künstlers am stärksten spüren? Und das war eben nicht unbedingt dann im Gemälde, sondern vielleicht in einer Vorskizze, in einer Vorzeichnung. Oft waren vielleicht ja auch die ausgeführten Gemälde schon wieder Kompromisse, weil Auftraggeber sich eingemischt haben und Änderungen verlangt haben. Und den wahren Gehalt des Kunstwerks hat man dann eben in einer Vorzeichnung gehabt, die der Künstler geliefert hat. Also das wäre jetzt vielleicht für einen Renaissance-Menschen eher das Original gewesen, eine kleine Zeichnung, als das fertige Werk. Wir sind heute in der Moderne gewohnt, das, was vielleicht von einem Künstler eigenhändig ausgeführt wurde, für das Originalste zu halten und haben schon ein Problem damit, wenn wir erfahren, dass ein Kunstwerk nicht von einem Künstler alleine geschaffen wurde, sondern wenn da eine Werkstatt genau. im Spiel war, Gehilfen im Spiel waren. Also wir sollten da auch mal etwas hinterfragen, ob wir da nicht auch zum Teil weit einen engen und sehr zeitbezogenen Begriff von Kunst, von Künstlertum haben, wenn wir überhaupt diese Debatte so führen, wie sie üblicherweise heute geführt wird über Originale und
Kunst. Ich will mal noch ein anderes Beispiel, weil schon die ganze Zeit von Schulen und Werkstätten und wie das da in der Renaissance schon üblich war, fremden Händen die Rede war. Rembrandt, ja, der Mann mit dem Goldhelm. Also wir erleben ja sowieso schon, dass in den Museen unter den Entlarvungsblicken der Echtheitsinspektoren die Modiglianis und die Rembrandts und die Van Goghs nur so von den Wänden fallen. Und eines der berühmtesten Opfer ist der Mann mit dem Goldhelm. Rembrandts Gemälde wurde 1985 für nicht unecht, aber nicht Rembrandt erklärt. Und was ist jetzt da passiert mit der Aura? Ist es deswegen weniger toll? Nein, ist es nicht. Es ist das Bild, das sich in unsere Netzhäute, die wir damit noch als Rembrandt groß geworden sind, eingebrannt hat. Und es ist immer noch gleichbedeutend. Oder? Fragezeichen.
Ja, jetzt haben Sie den Begriff der Aura wieder eingeführt, den wir eigentlich austreiben wollten,
ja, was ein
bisschen problematisch ist. Nein, im Ernst, was jetzt auch so einen durchgehenden Zug bekommen hat, ist eigentlich personale Autorschaft als das, was Originalität verbirgt. Und davon würde ich mich deutlich distanzieren wollen. Das ist natürlich eine kategoriale Linie in den Diskussionen auch der letzten 20 Jahre gewesen. Aber man kann jetzt natürlich den Rembrandt als abgeschrieben akzeptieren und sagen, das ist kein Original Rembrandt. Das, wie Sie sagten, Herr Müller-Ulrich, verändert ist das Bild kein Deut. Es mag die Wahrnehmung der Museumsbesucher verändern. Aber ich würde im Grunde grundsätzlich danach fragen, wie gut sind wir eigentlich bedient damit, immer nach dem Original zu fragen und nicht nach dem Bild zu fragen. Und dem Verhältnis der Kopie zum Bild, der Nachahmung zum Bild. Wenn wir diesen Begriff des Originals einen Moment tilgen und versuchen, ihn zu vermeiden, kriegen wir, glaube ich, eine viel tiefere Schärfe in der Betrachtung dessen, womit wir es eigentlich zu tun haben.
Es geht uns um das Werk, von mir aus Bild in diesem Fall. Denn wenn es uns nicht um das konkrete materielle Exemplar geht, und wenn es uns eben nicht um die Frage geht, haben wir es hier mit dem Erstfall, mit dem Originalmanuskript, mit der ersten Skizze, dem Design und so weiter zu tun, dann ist das auch wirklich irgendwann nicht mehr besonders wichtig. Und selbst die Frage, ist es von Rembrandt? Gut, die ist dann wichtig, wenn ich eine Geschichte der Entwicklung von Rembrandts Malerei schreiben will. Also ich denke, ob das wichtig ist oder nicht, ob das jetzt von Rembrandt ist oder nicht, das ist eigentlich relativ zu den Hinsichten, in denen ich es mir angucken will. Und ein normaler, ästhetisch dieses Gemälde erfahren wollender Besucher eines Museums, der wird sich nicht jetzt für die Entwicklungsgeschichte Rembrandts notwendigerweise interessieren und für den wird diese Zu- oder Abschreibung letztlich egal sein. Aber es mag natürlich Leute geben, für die das im Hinblick auf ihr spezielles Erkenntnisinteresse von Belang ist. So ist es ja mit Argumenten auch. Deswegen ist das für uns in der Philosophie eigentlich auch eine recht vertraute Situation. Also bei einem guten Argument, auch beim schlechten, ist eigentlich egal, wer es zum ersten Mal vorgebracht hat. Wir bewerten das Argument und was man dafür oder dagegen sagen kann. Wenn ich aber natürlich eine Geschichte des Denkens einer Person schreiben möchte und ein solches Erkenntnisinteresse habe, dann mag es relevant sein, ob es diese Person war, die dieses Argument zu einem bestimmten Zeitpunkt geäußert hat oder nicht. Aber das ist eben relativ auf das Erkenntnisinteresse.
Ja, ich finde auch interessant, dass wir jetzt das ausdifferenzieren, was alles Grund sein kann, dass etwas zum Original erklärt wird, dass es entweder der Urheber ist oder die materielle Substanz ist eines Objektes. Was Drittes könnte sein, sagen auch eine Erfahrung, die möglichst nahe an einer originalen Erfahrung ist. Da gibt es auch ein vielleicht schönes Beispiel aus den letzten Jahren. 2013 gab es in der Kunsthalle Düsseldorf eine, wie ich finde, sehr kluge und aufregende Ausstellung. Die hieß Leben mit Pop und hat den kapitalistischen Realismus von Gerhard Richter, Sigmar Polke und anderen aus den frühen 60er Jahren zum Thema gehabt. Und man hat sich da entschieden, ausdrücklich nicht die originalen Werke dieser Künstler aus den 60ern zu zeigen, sondern Reproduktionen an die Wand zu hängen mit dem Argument, heute kann keiner mehr auf ein originales Richterbild blicken, ohne dabei zu wissen, das kostet jetzt so und so viel Millionen, also ohne Sorgen auch paralysiert zu sein von diesem hohen Preis der Bilder. Wenn da Reproduktionen hängen, dann hat es wieder sowas Lapidares, Freches, Unkonventionelles, wie damals in den 60er Jahren, als die Bilder zum Teil in Möbelhäusern und an ganz profanen Orten auch ausgestellt waren. Also da war gerade der Versuch, mit Reproduktionen sozusagen eine originale Erfahrung so gut wie möglich wieder nachzustellen. Das wäre sozusagen nochmal so ein dritter oder weiterer Zugang zu dem Begriff des Originals.
Ja, und vielleicht kann man auch, wenn man sozusagen nochmal vom Original auf die Kopie blickt, deutlich machen, dass in der Kopie eben auch ein besonderer Wert liegen kann. Also wenn ich mir die Berichte über dieses Lascaux 4 angucke, wenn ich mir die Berichte auch über die Entstehung und dann dieses faszinierende Resultat in Venedig angucke, man kann es übrigens nur sonntags besichtigen und wer immer nach Venedig fährt, sollte das eigentlich nicht aussparen. Die Kopie stellt unter Umständen ja doch auch in bestimmten Hinsichten einen Fortschritt dar. Ich hatte das eben schon mal versucht sozusagen anzubringen, denn erstens manifestiert sich in der Kopie oft eine enorme Leistung der Kopiertechnik. Also mir nötigt das ganz erheblichen Respekt ab, was zum Beispiel Factum Arte in Venedig und jetzt die Firmen in Lascaux hingekriegt haben. Und darüber hinaus muss man ja auch sagen, bestimmte Eigenheiten eines sogenannten Originals, sagen wir mal einer Vorlage, werden erst dadurch sichtbar, dass man sich anlässlich des Kopierprozesses sehr genau fragen muss, was sind denn die Details, die eine möglichst originalgetreue Kopie haben muss. Also der Kopierprozess als solcher, in dem liegt sozusagen auch eine Fokussierung auf Eigenheiten von Objekten drin, die als solche schon wertvoll ist.
Darf ich mal eine etwas erschreckte Zwischenfrage stellen? Sind wir eigentlich gerade im Begriff, das Original als Grundlage allen Schaffens und aller Werkerfahrung irgendwie ganz weich und vage zu machen? Ich meine, befinden wir uns in einem lustigen Dekonstruktionsrausch, der schon fast satirische Züge trägt? Ich will mal den Frankfurter Satiriker Hans Traxler bei der Gelegenheit erwähnen. Der hat nämlich unlängst, weil ja die Museen auch drauf und dran sind, sich in Cyberspace zu verlegen und ihre ganzen Werke zugänglich zu machen, natürlich, aber eben als Pixel und als elektronische Botschaften, hat er gesagt, das Frankfurter Städel würde ab 2020 stufenweise schließen. Ab 2025 wird die ganze Sammlung versteigert wegen des Desinteresses der Digitalgeneration an originalen Bildern.
Also gerade das Frankfurter Städel liefert ein wunderbares Gegenbeispiel zu dieser These, weil seit der Wiedereröffnung zum 200. Jubiläum die Originale dort so perfekt präsentiert und so gut ausgeleuchtet sind, dass sie zwar schreien, fotografier mich, dass sie aber gerade deshalb sagen, als Originale, also als Ursprung für viele weitere Bilder, sehr gut aufbereitet wurden. Und wir sollten, glaube ich, einfach das, was wir beim Wort Original hören, ein bisschen verändern. Nicht, das ist jetzt das Echte und das Endgültige, sondern das ist wirklich das Ursprüngliche. Das ist der Anfang oder, Sie haben gerade gesagt, die Grundlage für vieles weitere, was dann passiert. Und so wurde es ja oft auch gesehen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde die Qualität eines Künstlers auch daran bemessen und vor allem daran bemessen, wie oft er kopiert wurde, wie viele Reproduktionsgrafiken es gab, wie stilprägend er war, wie viele andere plötzlich ein Thema genau auf dieselbe Art bewältigten, dargestellt haben, wie er es erfunden hatte. Also erst in der Reproduktionsgeschichte hat sich dann auch die Qualität eines Oeuvres, eines Entwurfes, eines künstlerischen Ansatzes erwiesen. Und insofern war das Original in dem Sinn immer sowas wie, sagen wir mal, der erste Wurf, der erste Anlauf. Und entscheidend war aber, was danach gekommen ist.
Ich würde daran gerne anknüpfen. Sie fragten, Herr Müller-Ulrich, ob wir das Original dekonstruieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir dekonstruieren den Begriff des Originals. Ich würde mich stark dafür einsetzen, die einzelnen Bilder fast vor dem Originalitätsbegriff zu schützen und sie als solche aufzuwerten. Ich würde nie dazu neigen, die Höhle von Lascaux als die Originalhöhle von Lascaux zu bezeichnen, denn sie ist die Höhle von Lascaux, genauso wie das Gemälde von Veronese, von dem wir sprachen. Die Hochzeit zu Kana von Veronese ist, die brauchen wir gar nicht aufzuwerten, indem wir sagen, sie ist das Original. Wir können dann danach fragen, wie verhält sich die Kopie Lascaux 4 zu dieser Höhle von Lascaux. Und da wird man zu der Antwort kommen, in ihrer Ansichtigkeit oder in ihrer Erlebnishaftigkeit mag sie uns ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen gestatten wie die Höhle von Lascaux auch, aber sie verfügt eben über eine andere geschichtlich Wirklichkeit. Und darin sehe ich den kategorialen Unterschied, den wir aber nicht mit dem Begriff des Originals, das ist das einzigartige, einmalige, ursprüngliche, überhöhen müssen. Wir brauchen sozusagen immer nur einzubedenken, wo die Differenzen und der Unterschiede zwischen dem, was wir in Anführungszeichen als Original bezeichnen und dem, was die Kopie darstellt, das gilt es einfach nur mit einzubedenken. Dann haben wir, glaube ich, schon einen ganzen Schritt erreicht.
Danke, Herr Blunk, für die Beruhigung, die Sie da stiften. Aber gleichzeitig wäre es ja doch an der Stelle interessant zu fragen, woher kommt es denn, dass Kunstwerke heute sozusagen so außerordentliche Authentizitätsanstrengungen unternehmen müssen? Also auch unsere Diskussion zeigt es ja, dass wir im Zeitalter der Entzauberungen so eine verzehrende Sehnsucht nach Echtheit entwickelt haben.
Ja, ich glaube, da muss man auch sehen, dass natürlich der Kunstbegriff in seiner Entwicklung es ermöglicht hat, sehr vieles unter ihn zu fassen. Und ich sag mal, seit Duchamp 1913 in seinem Pariser Atelier, sag ich mal, das Ready-Made erfand, ist im Prinzip möglich, dass jedes beliebige Artefakt als Kunst angesehen werden kann. Ja, Kunst ist, wenn es denn irgendwie ein Produkt menschlicher Kunstfertigkeit, menschlicher Produktionstätigkeit ist. Und ich meine, seit wir das Objet Trouvé haben, ein paar Jahre später, dann entfällt auch das Kriterium des Gemachtseins. Auch ein Naturding kann Kunst sein. Und ich sage mal, spätestens mit den Happenings von Pop Art und Fluxus, 40 Jahre später, ja, jetzt kann alles Gegenstand, Aktion, Ereignis Kunst sein. Alles ist seither potenziell Kunst. Aber eines blieb dann noch. Also der Künstler kann oder die Künstlerin kann im Grunde machen, was sie möchte, sozusagen nur, es muss originell sein, es muss zur Produktion eines Originals führen. Das war jedenfalls, so wie ich die kunstgeschichtliche Entwicklung übergrob vereinfachend charakterisieren würde, bis vor einer gewissen Zeit, vielleicht bis vor 20 Jahren, doch so, sagen wir mal, der Konsens. Originalität war die letzte Bastion, könnte man fast sagen, eines sonst schon sehr weitgehend von Kriterien befreiten Kunstbegriffs. Ob man das jetzt positiv oder negativ werten, ich will es einfach nur neutral beschreiben erstmal. Und deshalb hat sie diesen Status bekommen. Aber der wird heute natürlich auch in Frage gestellt, denn durch die Entwicklung der Kunst und wurde das natürlich zu einer besonders attraktiven Aufgabe, gegen diese letzte Bastion anzurennen, sie einzunehmen, das wollten Künstler natürlich. Und die Entwicklung der Reproduktionstechniken und Technologien hat es natürlich auch nochmal zu einer besonders attraktiven Aufgabe in anderer Hinsicht gemacht, hier zu gucken, können wir nicht auch diese Bastionen des Kunstbegriffs noch schleifen. Und deswegen haben wir heute so interessante Kunst, die auch wesentlich auf Reproduktionsphänomenen beruht, in der Musik zum Beispiel Sampling. Und das ist, glaube ich, auch das, was Wolfgang Ulrich vorhin gesagt hat, wir sollten zu einem Begriff des Originals und zu einem Verständnis von Originalität kommen, wo wir da so eine Art Ursprung sehen. Ja, ich würde auch sagen, da müssen wir drin sehen, die Schaffung oder das Original als Ermöglichung von Neuem. Und das ist auch, glaube ich, angemessen in der Sache. Denn mir ist noch eingefallen, wir kritisieren ja heute die Chinesen dann auch vielleicht dafür, dass sie dann einfach in Guangdong das Dorf Hallstatt aus Österreich nachbauen, dann doch nicht ganz so originalgetreu. Da hat Wolfgang Ulrich schon recht. Er hat ja eben gesagt, man kann da zuversichtlich sein, dass es so die ganz perfekte Kopie gar nicht so schnell geben wird. Aber wir vergessen dabei, dass wir zum Beispiel sowas wie das Meißner Porzellan in der heutigen Form auch eigentlich nur haben, weil wir ungeniert, wir in Anführungszeichen, die von August dem Starken eingesperrten alchemistischen Tüftler, ungeniert chinesisches Porzellan kopiert haben, insbesondere die Motivik, aber die haben da auf diese Weise etwas Härteres, etwas Besseres geschaffen. Und zunächst hat man das in Paris auf den Porzellanmärkten als chinesisches Porzellan verkauft und haben irgendwann die Kunden gemerkt, da gibt es zwei Sorten von chinesischem Porzellan. Das eine ist stabiler, härter, besser. Und dann hat man es umgelabelt und hat gesagt, das ist eben doch aus Deutschland, aus Sachsen. Und es war etwas Neues und tatsächlich qualitativ Hochwertigeres durch diese Kopierhandlung entstanden. Ich finde, solche Phänomene sind doch wirklich sehr faszinierend und man muss auch entgegen dieser heute doch sehr verbreiteten Attitüde, wer kopiert, ist irgendwie ideenarm und nicht inspiriert, muss man doch diese Bedeutung von Originalen als Ermöglichungen von Neuem in den Vordergrund rücken.
Ja, finde ich sehr gut. Auch gerade nochmal mit ausgehend von dem Beispiel könnte man weiter den Vorschlag machen, wir sollten einen Begriff des Industriedesigns uns zunutze machen und statt von Originalen erstmal von Prototypen sprechen. Ja, also ein Kunstwerk kann ein Prototyp sein und daran knüpft sich dann eben vieles an. Die einen versuchen das möglichst exakt zu reproduzieren, die anderen nehmen vielleicht einen Impuls auf und lassen sich dazu was anderem treiben oder haben den Anspruch der Überbietung. Es gab ja etwa jahrhundertelang auch in der Kunst das Konzept der sogenannten Emulatio, also ein Künstler trat mit einem anderen in einen Wettstreit, also mit einem anderen, der wohlgemerkt meist schon tot war, zum Beispiel Rubens trat in einen Wettstreit mit Tizian und kopierte viele von dessen Bildern, aber nicht mit dem Anspruch, das eins zu eins zu tun, sondern die Bildsujets jetzt in seine Welt zu übersetzen, noch ein bisschen aufzuladen, aufzupushen und vielleicht damit noch aktueller, noch dringlicher, noch aufregender zu machen. Und zugleich natürlich zu zeigen, ich kann das mindestens so gut wie der berühmte Vorgänger. Und da kann man, glaube ich, schon auch in der zeitgenössischen Kunst gerade, Herr Schmücker, Sie haben es angesprochen, sagen viele ähnliche Tendenzen wieder feststellen, dass es eben nicht mehr unbedingt darum geht, anders als in den Avantgarden, dass jeder Künstler versucht, einen absoluten neuen Nullpunkt zu finden und selber ein Neuanfang zu sein, sondern dass die Künstler eher versuchen, etwas aufzugreifen, was vielleicht schon eine starke Resonanz erfahren hat und das sich anzueignen auf eine spezifische Art und sich damit eben auch in eine bestimmte Geschichte einzuschreiben.
Hilft mir das im konkreten Fall, wenn ich einem Ding, einem Artefakt begegne? Das ist doch der Augenblick, wo sich sozusagen die Kraft des Originals erweist oder eben nicht.
Die Kraft des Bildes, Herr Lucklunk hat ja schon darauf hingewiesen, nicht des Originals. Also es hilft einem zu verstehen, dass es das Bild.
Das Original ist nur ein Gütesiegel, das sie den Dingen anhängen und sich damit davon entlasten, sich wirklich mit dem Bild oder dem Gegenstand auseinanderzusetzen.
Okay, und das ist marktgetrieben. Ja? Dieses Gütesiegel braucht man, weil diese ganze unablässige und alles eigentlich in den Hintergrund drängende Debatte um Zuschreibungen und Signaturen und Original und Kopie, echt und falsch, diese Debatte, die ist eigentlich nur eine Gelddebatte.
Es gibt natürlich immer auch Leute, die gewisse Rechte an Objekten geltend machen wollen, an den zugehörigen Konzeptionen und Ideen.
Also ich wollte auch nochmal eigentlich bekräftigen, dass natürlich der Markt ein wesentlicher Treiber ist für den ganzen Kult um Originale. Das Original ist sozusagen die Steigerung der Limited Edition und Limited Editions beherrschen den ganzen Luxus-Label-Markt und wenn es dann etwas schafft, nur einmalig da zu sein, dann ist es natürlich noch aufregender. Und insofern kann man schon sagen, ohne den Kunstmarkt hätten wir da wahrscheinlich von vornherein eine sehr viel entspanntere Diskussion.
Es geht auch um eine zentrale Gefühlsinstanz in unserer Begegnung mit Kunst. Gänsehauteffekt, Sinnlichkeit, der uns allen bekannte Peter Weibel hat ja mal gesagt, also Sinnlichkeit in der Kunst ist von gestern.
Kurz nochmal zur Gänsehaut. Ich meine, die scheint jedenfalls an Originalen im Sinne eines Erstfalls nicht notwendigerweise zu haften, die Gänsehauterfahrung. Denn sonst würde ja auch jetzt Lascaux 4 nicht die immer schon prognostizierten hohen Besucherzahlen erwarten können. Also da gehört ja sowas von Originalerfahrung an der Kopie dazu, wenn Sie mit Originalerfahrung Gänsehauteffekt meinen. Mhm. Und deshalb muss man, glaube ich, darauf hinweisen, dass das voneinander entkoppelt werden kann. Aber dieser Gänsehauteffekt, der lebt natürlich, er zehrt ein bisschen von der Pharma, dass wir es vielleicht mit Objekten zu tun haben, die älter sind als wir selbst. Und insofern mag da die Unnahbarkeit und die Ferne von Benjamin dann insgeheim mitklingen.
Also ich glaube, der Gänsehauteffekt kann sich ja sehr unterschiedlich begründen. Das eine, was Sie, Herr Schmucker, gerade ansprechen, etwas ist besonders alt vielleicht. Das ist dann so eine Form von Erhabenheit, ein großer Zeitraum, der da irgendwo greifbar wird und doch nie ganz greifbar ist, der solchen Effekt erzeugt. Aber genauso gut ist es natürlich möglich, dass ein solcher Effekt entsteht, weil man so die Virtuosität einer Leistung bewundert. Und wenn ich vielleicht vor einem Reproduktionsstich des 17. Jahrhunderts stehe, wo ich sehe, da hat ein Stecher 3 Jahre vielleicht oder 7 Jahre an einem einzigen Blatt gearbeitet und das mit einer so unglaublichen Feinheit, Nuancen herausgearbeitet, dass ich gar nicht merke, dass das schwarz-weiß ist und nicht farbig, dann kann das genauso einen Gänsehauteffekt auslösen, hat aber nach unserem heutigen landläufigen Begriff von Original überhaupt nichts mit einem Original zu tun.
Bei Lascaux 4 wird der Gänsehauteffekt eventuell dadurch zustande kommen, dass diese vermeintliche Höhle auf 12 oder 14 Grad sind, glaube ich, heruntergekühlt ist. Entsprechend der Originaltemperatur in der Originalhöhle. Das ist natürlich ein Inszenierungseffekt, der uns auch darüber hinwegtäuschen soll, dass all diese Bilder computergeneriert sind und uns vorgaukeln soll, uns simulieren soll, dass wir tatsächlich eine Erfahrung machen, wie sie denn genau so zu machen wäre, wenn wir uns in der Originalhöhle befänden. Insofern sind die Gänsehauteffekte auch immer Inszenierungseffekte.
Ich schließe noch mit einem letzten Gedanken an. Bei dieser Diskussion um, ich sage jetzt mal nicht Original, sondern Echtheit, da scheint es ja irgendwie auch eine Spiegelung unserer eigenen Befindlichkeit zu sein. Der Verlust der Wirklichkeit, sage ich mal, für den Menschen heute. Diese um sich greifende Agonie des Realen, die uns alle erfasst hat. Also ohne biometrischen Pass kann ja niemand mehr sicher sein, wer er eigentlich ist und wie viele. Ist das der Oberbegriff dafür, dass wir nach Echtheit lechzen?
Das klingt ein bisschen nach einer Kompensationstheorie, die sagt, sozusagen das Lechzen nach Echtheit, haben Sie jetzt gesagt, brauchen wir, um Gefühle des Lebens in einer virtuellen Realität, die nicht mehr eine wirkliche ist, zu kompensieren. Ja, ich muss gestehen, ich bin solchen Thesen, jedenfalls Kompensationsthesen wie dieser gegenüber eher skeptisch und denke, das ist eine Überpointierung, insbesondere auch deshalb, weil ja diese Bedeutung des Originalkults sehr viel älter ist, als es jede Rede von virtueller Realität ist. Und schon die Tatsache, dass all das, was wir heute besprochen haben, diese Hochschätzung des Originals doch nicht erst im Computerzeitalter begonnen hat, vielleicht sogar im Computerzeitalter an Wert verliert, aufgrund der engen Verknüpfung des Computerzeitalters mit der Kopierbarkeit, das lässt einen skeptisch sein, ob man solche Thesen wirklich wird belegen können oder plausibel machen können. Sie klingen erstmal sehr plausibel, aber ich glaube, wenn man dahinter guckt, wird man da nicht so ganz viel an Substanz finden.
Ich würde vielleicht auch sagen, dieses Lechzen nach Echtheit ist eine sehr milieuspezifische Erfahrung oder ein milieuspezifisches Bedürfnis. Und wir haben viele andere Milieus in unserer Gesellschaft, ich glaube, die lechzen nach was ganz anderem oder die sind vielleicht sehr stark zum Beispiel popkulturell kodiert. Und für die ist echt nur das, was auch in den Medien auftaucht. Also nur das, was oft im Fernsehen ist. Aber es geht da nicht darum, dass die Echtheit durch irgendwas Singuläres entsteht. Also schon Günther Anders hat das sehr schön beschrieben in seiner Antiquiertheit des Menschen in den späten 1950er Jahren, dass eben in der Medienwelt, Massenmedienwelt nur noch das Geltung hat, Authentizität in irgendeiner Weise hat, was reproduzierbar ist. Also in der Reproduktion erst wird etwas real und damit ist es ein ganz anderes Verständnis von Echtheit, als das vielleicht noch jemand hat, der ja aus einer eher bildungsbürgerlichen Kultur heraus nach dem wahren Guten und Schönen strebt und das natürlich an möglichst irgendetwas Singulärem auch festmachen möchte.
Man könnte sogar auch fragen, ob es nicht auch ein Lechzen nach Simulation gibt, wenn ich mir das Lascaux 4 anschaue. Ja. Ich habe jetzt im Zusammenhang der Sendung ein bisschen im Internet recherchiert, da war immer wieder die Rede davon, dass die Sixtinische Kapelle der Höhlenmalerei jetzt geklont sei. Also mehr über das Bedürfnis, uns mit Simulationen auch auseinanderzusetzen, als in einem solchen Satz zusammengefasst, besser kann man es ja gar nicht bekommen. Da steckt die Sixtinische Kapelle der Höhlenmalerei, die Überhöhung des Originals drin und gleichzeitig das, wonach Sie eingangs fragten, Herr Müller-Ulrich, dass das jetzt geklont sei, ein vollkommen falsches Bild, weil es natürlich sich nicht um einen Klon handelt, sondern im Grunde eher um eine dreidimensionale Fotografie, wenn Sie so wollen. Aber aus dem Ursprungsmaterial ist dieser Höhle von Lascaux ist ja nicht die Simulation geworden. Aber ich glaube, es gibt so etwas wie ein Lechzen nach perfekter Simulation.
Also lechzen wir gleichzeitig nach Echtheit und Simulation. Das war das SWR2-Forum über die Höhle von Lascaux und die Frage, kann die Kopie das Original ersetzen? Der Echtheitsbeweis dieser Sendung liegt darin, dass wir alle im Radio aufgetaucht sind, nämlich Lars Blunk. Er ist Kunsthistoriker und lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Reinhold Schmücker, Philosoph, Universität Münster und Wolfgang Ulrich, Kulturtheoretiker in Leipzig. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.